Moin, moin, Tagebücher der Apostel, natürlich. Und wir haben heute Teil 40. Also mal so ein 50-50-Joker, nicht ganz. Also noch haben wir einiges vor. Wir sind ja in Apostelgeschichte 12. Und ich will das nochmal in Erinnerung rufen, worum es geht. Also Petrus war verhaftet worden. Erst hat Herodes Agrippa den Jakobus, den Bruder des Johannes, hingerichtet, geköpft. Und jetzt will er Petrus ebenfalls vor Gericht stellen und da durch ihn mit ihm ein Schauspiel vor der Öffentlichkeit machen. Und er muss über das Passafest hinweg im Gefängnis sein. Und dann ist eine wunderbare Befreiung passiert, von der wir letztes Mal gelesen haben. Guck dir gerne die Folge nochmal an. Und jetzt ist Petrus freigekommen. Und in Apostelgeschichte 12, 18 bis 25 lesen wir jetzt, was er den Mitgliedern der Gemeinde in Jerusalem erzählt. Als es aber Tag wurde, entstand eine nicht geringe Verwirrung unter den Soldaten, was wohl mit Petrus geschehen sei. Als aber Herodes ihn holen lassen wollte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie abführen. Dann zog er von Judäa hinab nach Caesarea und blieb dort eine Zeit lang. Er war aber zornig auf die Einwohner von Tyrus und Sidon. Sie aber kamen einmütig zu ihm und überredeten Blastus, den Kämmerer des Königs, und baten um Frieden, weil ihr Land seine Nahrung aus dem Land des Königs bekam. Und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu: Das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Barnabas und Saulus aber kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem die Gabe überbracht hatten, und nahm mit sich Johannes, der den Beinamen Markus hatte. Also, Petrus ist gar nicht so maßgeblich, sondern die Frage ist, wer hat Petrus nun eigentlich befreit? Der war weg. Und die Soldaten waren ratlos. Du kannst die Geschichte, wie gesagt, nochmal in Kapitel 12, dem Anfang, lesen. Da wird das ausführlich beschrieben, wie doppelt, dreifach und vierfach er gesichert war. Was wir heute einen Hochsicherheitstrakt im Gefängnis nennen. Und das hatten sie alles aufgeboten, um bei Petrus auf Nummer sicher zu gehen. Was war eigentlich zu fürchten? Ich meine, warum steckt man einen Christen in einen Hochsicherheitstrakt? Der verkündete die Botschaft von Jesus ohne jede Gewalt, in großer Liebe und Leidenschaft. Aber der Hass des Königs Herodes Agrippa auf ihn war ganz offensichtlich grenzenlos. Und dieser König, der wollte seine Macht zeigen. Und nun war plötzlich Petrus weg. Und die Soldaten, die waren ratlos. Sie konnten sich das überhaupt nicht erklären. Und als er vorgeführt werden soll und sie sagen, der Gefangene ist gerade weg, wir wissen auch nicht, wieso, und wir wissen auch nicht, wo er gerade ist, da heißt es, da ließ der König die Wachen abführen. Also, wenn ich das mal vorsichtig deuten sollte, dann würde ich sagen, jetzt werden die höchstwahrscheinlich hingerichtet. Denn Gott kann es ja nicht gewesen sein. Für Gott war ja überhaupt kein Platz im Weltbild des Herodes Agrippa, in seiner Weltanschauung. Er wusste doch, Gott gibt es nicht. Das ist alles nur Spuk. Und deswegen mussten andere Täter gefunden werden und seine Soldaten, das waren in diesem Fall die Opfer. So ist das immer. Ich meine, wir haben auch in Deutschland dramatische Sachen erlebt. Ich meine nur mal den Fall der Mauer zwischen Ost und West. Es gab eine Wiedervereinigung. Da haben sich viele gefreut. Aber Gott darf das nicht gewesen sein, oder? Ist Gott in der Geschichte tätig? Handelt er in der Geschichte? Naja, sagen wir, es waren die politischen Umstände. Ja, na klar. Man kann alles sozusagen auf die Horizontale runterbrechen. Für alles einen Ursache-Wirkungszusammenhang erstellen. In den Dingen, die wir so sehen. So machen wir es ja auch im Leben. Wenn wir bewahrt waren, beispielsweise bei einem Unfall, dann haben wir Schwein gehabt. Oder es war Zufall oder Glück gehabt. Wir suchen Erklärung. Gott darf es nicht gewesen sein. Das kann man auf der einen Seite verstehen. Man will nicht vorschnell jemanden in Anspruch genommen haben, den man nicht sehen kann. Leute, die Gott nicht kennen, die den lebendigen Gott nicht kennen, müssen zwangsläufig andere Erklärungen beisteuern, suchen. Aber es ist doch großartig, wenn man wissen darf, dass Gott lebt und dass man durch Jesus mit ihm und seiner Wirklichkeit rechnen und kann und erfahren darf, er ist im Alltag in den unsäglichsten Problemsituationen dabei und zieht seine Fäden. Ins Leiden führt er, aber er kann auch wunderbar bewahren. Er ist der Handelnde. Irgendwie hatte Herodes keine Lust mehr auf Jerusalem. Ich finde das irgendwie so witzig. Deswegen geht er nach Caesarea ans Meer, macht Urlaub am Meer. Da hatte er nämlich auch eine Residenz. Und der römische Gouverneur, der hatte da ja seinen Palast. Und Herodes hatte also sozusagen in Nachbarschaft zum Gouverneur seine Residenz. Und jetzt lesen wir vom Ende dieses Tyrannen. Und das ist ja hochinteressant. Also eigentlich ist es ein politisches Geschehen, das da beschrieben wird. Herodes hatte Krach mit den Leuten aus dem Libanon, von Tyros und Sidon. Das ist die Gegend heute vom Libanon. Und die versuchen nun Frieden mit ihm zu bekommen, weil sie angewiesen sind auf seine Nahrungsmittellieferung. Das ist natürlich für ihn ein Trumpf, ja? Und dann wird erzählt, wie sie den Finanzminister Blastus als Fürsprecher gewinnen. Also der Friede wird irgendwie hergestellt, höchstwahrscheinlich müssen die richtig blechen an Herodes. Und es ist für ihn ein großer politischer Triumph. Und den feiert er mit einem bombastischen Auftritt. Mit allem, was Ruhm und Ehre macht. Ja, und dann als Höhepunkt dieser Feierlichkeit hält er also eine große Rede. Und dann heißt es hier, das Volk sagt, das ist nicht die Stimme eines Menschen, das ist Gottes Stimme. Und dann passiert es, dass Gott diesem Hochmütigen widersteht. Gott lässt sich seine Ehre nicht rauben. Sofort schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab und von Würmern wird er zerfressen und er gibt den Geist auf. Es ist so interessant, als dieser Typ den Apostel Jakobus köpfen ließ und andere foltern ließ und den Simon Petrus verhaften ließ, da hat Gott ihn nicht geschlagen, da kamen nicht die Würmer. Da lässt Gott manches zu, aber hier, wo es um die Ehre Gottes geht, wo er sie Gott raubt, da tut er das Gefährlichste, was er in seinem Leben überhaupt nur tun kann. Er wird hochmütig und stellt sich oder lässt sich an die Stelle Gottes stellen. Und dann stirbt er. Ich weiß gar nicht, ob er den Engel gesehen hat, der ihn schlug. War das wie in Ägypten, damals, als die Erstgeburt geschlagen wurde? Auf jeden Fall stirbt er. Er krepiert, muss man ja eher sagen. Er ist von Würmern zerfressen. Ich meine, das muss ja eine Weile gedauert haben. Also so schnell sind Würmer jetzt auch nicht. Das sind ja keine Turbowürmer. Das war schon ein richtig ekelhafter, erbärmlicher Tod. nicht nur bei Tyrannen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten Tyrannen stürzen sehen. Aber wie ist das bei uns persönlich? Gott widersteht den Hochmütigen. Wer arrogant lebt, wer meint, er habe das letzte Sagen, wer sich selbst an die Stelle Gottes spielt, wird erleben, dass Gott ihn richtet. Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen gibt er Gnade. Im Kontrast zu dieser traurigen Geschichte wird dann berichtet, dass das Wort Gottes wuchs und sich ausbreitete. Also trotz der Verfolgung, nicht durch die Verfolgung, trotz der Verfolgung wächst das Wort Gottes in die Tiefe und in die Weite. Das heißt, es durchdringt das Leben der Leute, die ihm nachfolgen, und es prägt die Menschen. Es erobert neue Leute. Deshalb reden wir von Jesus. Deshalb diese Bible Study, damit neue Menschen erfasst werden von dem Wort des Jesus Christus und verwandelt werden. Und solche, die ihn schon folgen, eine vertiefte Erfahrung mit ihm haben und in ihrer Bindung an Jesus wachsen, mit großer Freude und Entschiedenheit und Hingabe ihm nachfolgen. Und dann geht es weiter. Eine großartige Geschichte. Paulus und Barnabas hatten eine Spende aus Antiochia gebracht, weil wirtschaftliche Not in Jerusalem war. Und jetzt ziehen sie zurück. Der Bericht in Jerusalem endet hier. Und jetzt wendet sich das alles wieder der Hauptstadt Antiochia zu. Denn international, da war damals Antiochia der Angelpunkt. Und von da ging es ja bis Europa. 9 Mitarbeiter haben übrigens Barnabas und Paulus auch. Johannes Markus, der geht mit. Das werden wir nun verfolgen, wie und wo sie das Evangelium von Jesus Christus ausbreiten. Das Evangelium ist bis nach Emshorn gekommen, bis zu dem Ort, wo du diese Sendung verfolgst. Und ich wünsche dir von Herzen, dass es auch in deinem Leben ankommt. Lass es zu. Folge Jesus nach. Die Tagebücher der Apostel erzählen uns diese faszinierende Geschichte, wie das Evangelium Kreis für Kreis diese Welt erobert. Und ja, jetzt geht es weiter beim nächsten Mal in Antiochia und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Mach's gut, bis bald. Tschüss, tschüss, dein Pastor Harley.